Was wäre denn der eine Sales-Hack, den du keinem Verkäufer oder Vertriebler vorenthalten würdest?
Oh, das ist ganz einfach. Einen Tag ein Sales-Coaching zu machen. Denn das würde bedeuten, dass man genau weiß, an welcher Stelle man wie welche unserer Werkzeuge besonders hilfreich einsetzen kann.
Und genau das könnt ihr jetzt gewinnen. Schickt eine E-Mail an podcast@insight-intermedia.training mit dem Betreff Gewinnspiel. Alle Informationen findet ihr dazu auch in den Shownotes. Und dann kommen wir vielleicht schon bald zu euch.
Also schnell mitmachen, bevor es euer Wettbewerber tut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Den Satz oder die Aufforderung gehört, dass man im Verkauf die Sprache des Kunden sprechen muss.
Mhm. Wie nennen
wir
die?
Ich nenne sie mal kundisch.
Okay. Ja,
also wir müssen irgendwie kundisch sprechen. Und was heißt das? Das heißt im Grunde, ich muss in der Bedarfsanalyse genau zuhören, natürlich, was dem Kunden wichtig ist. Aber ich muss eben auch schon in der Bedarfsanalyse an der Art und Weise, wie er seine Bilder, seine Punkte, seine Bedarfe, wie der die alle quasi formuliert, muss ich einfach zuhören, welches der Kaufmotive ihm wichtig ist, denn er wird von diesen Kaufmotiven sprechen.
Kauf mich. Sales Hacks, die wirklich funktionieren. Mit Verena und Jan.
Hallo, ich bin Verena.
Und ich bin der Jan, hallo.
Jan, ich stelle mal eine These auf. Und zwar fragen wir in unserem Trainings häufig die Verkäufer und Verkäuferinnen, wie soll eigentlich der Kunde behandelt werden? Und dann hören wir ganz häufig, naja, genauso wie ich auch behandelt werden will. Und jetzt sag ich, das ist Quatsch. Und was sagst du?
Ich verstehe genau, was du meinst und ich verstehe aber auch, was die Verkäuferinnen und Verkäufer damit meinen. Also, wenn man es sich mal genau anschaut, dann hast du natürlich recht. Der Satz ist im Kern eigentlich kein Satz, der für Kundenorientierung spricht. Denn, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, im Grunde müsste ja der Satz, behandle den Kunden so, wie du selbst behandelt werden müsste, den müssten wir eigentlich streichen, sondern wir müssten sagen, der Kunde soll so behandelt werden, wie der Kunde gerne behandelt werden möchte. Natürlich soll der Satz im Kern ausdrücken, dass man von so etwas spricht wie Respekt und mit Aufmerksamkeit und auf Augenhöhe und so etwas. Ne? So möchte eigentlich jeder behandelt werden. Von dem her stimmt es schon ein bisschen, was die Verkäuferinnen und Verkäufer sagen. Aber im Kern muss es eben klar sein, dass wir sagen, jeder soll so behandelt werden, wie er selbst gerne behandelt werden möchte. Und das ist die Kunst, auf die ich mich einlassen muss als Verkäufer.
Ja, wenn wir dann bei dem Thema Kommunikation sind, ne, dann ist es ja so, dass wir wissen, dass Kaufentscheidungen emotional getroffen werden. Und wie bringen wir jetzt diese Erkenntnis zusammen mit dem, wie behandle ich den Kunden eigentlich?
Wir sprechen ja auch bei Kommunikation von Kommunikationsverhalten. Und auch dort muss ja dann gelten, ich muss den Kunden da abholen oder so behandeln in meiner Kommunikation, wie der Kunde gerne behandelt werden möchte, damit es bestmöglich funktioniert und Kommunikation an der Stelle gelingt. Dann muss man sich halt mal überlegen, was Menschen so in ihrer Kommunikation antreibt. Also, ich sag mal, wenn wir nicht alle etwas unterschiedlich ticken würden, wenn wir Menschen nicht unterschiedliche Antreiber, unterschiedliche Motive hätten, dann würden wir alle das gleiche Auto fahren, die gleichen Hosen tragen, die gleichen Smartphones benutzen. Also, dann hätte das so ein bisschen was von chinesischer, kommunistischer Partei, alle im Einheitslook und alle würden gleich rumlaufen. Das tun wir aber nicht. Also, frage ich dich doch mal, warum fährst denn du ein anderes Auto als ich? Für welches Auto würdest du dich denn entscheiden?
Also das Auto müsste auf jeden Fall erstmal günstig sein. Also Preis-Leistung muss auf jeden Fall stimmen. Es darf schnell sein, aber bitte nicht so viel Benzin dafür dann verbrauchen. Ich will auch nicht ehrlicherweise es ständig in irgendeine Werkstatt bringen müssen. Es wäre cool, wenn es nicht ständig kaputt gehen würde und ich da noch was investieren müsste. Und dabei soll es noch verdammt gut aussehen, finde ich.
Okay, habe ich verstanden. Aha,
schön.
Alles klar. Man kann ja jeder mit sich selber mal fragen, wie er selber sein Traumauto oder das Auto, was er gerade fährt, beschreiben würde, welche Gründe es gibt, warum man sich für dieses Auto entschieden hat oder entscheiden würde. Wenn wir das uns genauer angucken, dann gehen wir auch auf unseren Trainings so vor, dass wir uns der Frage mal kurz widmen. Ne? Auto ist immer ein schönes Beispiel, weil im Grunde jeder was dazu sagen kann. Und dann stellen wir fest, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen sagen, ja, das ist jetzt so das Auto, warum ich mir das zugelegt habe oder was ich besonders cool finde. Ne? Wenn man überlegt, warum gibt es Menschen, die einen flotten Sportwagen, Porsche 911.
Sieht geil aus, würde ich sagen.
Sieht geil aus. Ja gut, sieht geil aus. Ist erstmal nur vordergründig. Ne, die Frage ist, warum soll der geil aussehen? Ja,
und dann damit sagt, die anderen mich beneiden.
So, ne, dann sagt der ein oder andere, der sieht so geil aus, dass die anderen mich beneiden. Das ist also das Thema Status, Image spielt da womöglich eine Rolle. Andere sagen, er sieht super sportlich aus. Klammer auf, weil ich sehe ja nicht so sportlich aus. Dann ist schon ganz geil, wenn das Auto wenigstens sportlich aussieht.
Jetzt überlege ich gerade, warum du dein Auto fährst.
Meiner sieht nicht sportlich aus. Am Ende ist dieses Thema sportlich, ne, könnte man psychologisch zurückführen auf das Thema, ey, ich fühle mich attraktiv, ich fühle mich sexy, ne, weil da bin ich jung, dynamisch, sportlich. Ne. Lustiger Fun Fact, Porsche hat das höchste Durchschnittsalter bei Neuverkäufen bei seinen Kunden. Ne. Also offensichtlich gibt es ein Bedürfnis von älteren Männern, sich tatsächlich ein sportlich dynamisches Auto zuzulegen.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich will das Auto haben, das hat viel Knautschzone. Ich habe nämlich Schiss und Angst, wenn mir danach was passieren könnte.
Oder? Eher so klischeemäßig spreche ich immer ganz gerne von den kleinen, zarten Zahnarztfrauen, ja, die in den großen, dicken SUVs sitzen. Ne? Also ist natürlich ein volles Klischee, aber wenn man da mal reinschaut, dann sieht man häufig, okay, oder viele Leute berichten das ja auch, dass sie sagen, ey, das ist super, ich habe eine total gute Rundumsicht, ich kann endlich mal alles sehen, ich habe viel Knautschzone um mich rum, das Auto gibt mir so ein bisschen das Gefühl, wie in einem Panzer unterwegs zu sein, der beschützt mich. Ne? Also auch das scheint irgendwie ein Bedürfnis zu sein, mit dem Auto unterwegs zu sein. Natürlich auch sowas wie Spaß, Freude, der Spaß an der Geschwindigkeit, ne? Auch das kann sicherlich ein brauchbares und funktionierendes Motiv sein. Genauso übrigens wie meine These, warum wir so viele SUVs in Deutschland verkaufen, liegt nicht daran, dass unsere Straßen so unfassbar schlecht sind wie im Dschungel, dass wir alle irgendwelche Geländewagen brauchen, sondern ich glaube, es liegt daran, dass unsere Gesellschaft halt älter wird und es eben wesentlich bequemer ist.
Ja, der Einstieg.
Genau, ne, sich seine Hüfte quasi auf gleicher Höhe hinter das Lenkrad zu schieben, als sich in so einen tiefer gelegten Sportwagen runterplumpsen zu lassen.
Deswegen laufen die Boxspringbetten bei Älteren auch so gut.
So, ne, also ich meine, ne, all das sind völlig legitime Gründe und Motive, warum Menschen sich für etwas entscheiden. Und wenn wir die mal alle aufschreiben und dann sagen, okay, gibt es solche Gründe, sich für etwas zu entscheiden, etwas zu kaufen? Gibt es welche, die wir an vielen Stellen, vielleicht sogar bei fast allen Produkten, über die wir so nachdenken können, die wir an vielen Stellen eben haben? Dann glaube ich tatsächlich, dass es 5 Überschriften gibt, 5 Kernmotive, auf die wir relativ viel runterbrechen können. Und wenn ich die 5 nennen sollte, dann ist es Profit, dann ist es das Thema Sicherheit, es ist das Thema Bequemlichkeit, es ist das Thema Freude, in Klammern müsste Liebe dahinter stehen, aber das klingt vielleicht ein bisschen eigenartig in dem Zusammenhang. Ja, und der 5. Punkt, den wir haben, wäre das Thema Status, Anerkennungsmotiv, was am Ende eine Rolle spielt. Und diese 5, wenn man alleine diese, es gibt auch Modelle, wo mehr drin vorkommen, dann gibt es dann 7 oder 8, spielt keine Rolle. Ich glaube, dass wir mit diesen 5 hervorragend fahren und das wäre im Grunde schon so die erste Idee, dass man einfach mal überlegen muss, okay, kann ich bei meinem Kunden, bei meinem Gegenüber erkennen, welches dieser Gründe, dieser Kaufmotive tatsächlich bei ihm eine Rolle spielt.
Da möchte ich noch einen kurzen Ausflug zu dem Thema Persönlichkeitsmodelle machen, weil auch das haben wir immer wieder, dass Unternehmen auch im Vertrieb mit genau diesen Modellen arbeiten. Da geht es dann um Farben. Mein Kunde ist rot, grün, blau. Ich will jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Natürlich gibt es da Berührungspunkte. Also es ist tatsächlich so, dass was mich so charakteristisch ausmacht, was meine Werte so im normalen Leben sind. Wir wollen aber ja ganz bewusst den Fokus auf die Kaufmotive legen, weil wir genau darauf arbeiten oder hinarbeiten wollen. Persönlichkeiten bleiben in allen Situationen so, wie sie sind, während Kaufmotive sich ja auch durchaus verändern können. Also ich habe gerade eben gesagt, man hat ja schon ein bisschen rausgehört, es geht um Profit vielleicht bei mir, als ich das Auto beschrieben habe. Bei dem Auto, da wäre das ganz klar so. Wenn wir jetzt über eine Reise sprechen würden, dann könnte es sein, dass ich sehr viel mehr Geld ausgebe, weil in dem Moment das Motiv ein ganz anderes ist. Und deswegen wollen wir da unseren Fokus hinlegen. Und was machen wir jetzt damit? Jetzt wissen wir um Kaufmotive und nun?
Naja, also das Erste, was wir versucht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, lass es uns mal ein wenig runterdampfen und etwas weniger psychologisch machen. Ne? Sonst wird es wirklich irgendwann sehr, sehr kompliziert und wirkt dann auch total wissenschaftlich und überhaupt nicht mehr pragmatisch. Und dabei ich stelle mir das immer so vor, dass diese Kaufmotive, auch das, um das klar zu sagen, selten ist man nur von einem einzigen Kaufmotiv angetrieben, sondern in der Regel ist es eine Mischung Aber man kann doch immer irgendwie so ein, zwei, ne? Bei dir war es vorhin auch beim Auto übrigens Profit, aber dann hast du gesagt, schön aussehen soll es schon auch, ne? Aber es war schon deutlich, dass es eben ein oder zwei dieser Motive gibt, die besonders stark vertreten sind bei dem Produkt oder bei der Kaufentscheidung, um die es jetzt gerade geht. Und um das etwas einfacher zu machen, stelle ich mir das immer so vor, als wenn da so fünf Stimmen in meinem Kopf wären. Und diese fünf Stimmen, die sind halt unterschiedlich laut. Und die Herausforderung des Verkäufers ist es halt herauszufinden, welche Stimme jetzt in dieser Situation bei mir gerade besonders laut ruft. Und damit wir diese Stimmen irgendwie einfacher klar machen können, um was es da geht, haben wir denen Namen gegeben. Wir haben also sozusagen gesagt, hey, das sind sowas wie Kundentypen, die wir klar benennen wollen. Und am einfachsten finde ich bei sowas immer, wenn so Namen quasi das bezeichnen, was dann auch dahinter steckt. Deswegen haben wir die also wie folgt genannt. Wir haben also zum Beispiel in deinem Fall mit dem Auto vorhin.
Also ich bin eigentlich.
War die Stimme, die besonders laut war, die nennen wir Petra Profit. Die hat ganz laut gerufen, es muss günstig sein und es darf nicht zu hohe Kosten verursachen. Dann haben wir als zweiten Kundentypen haben wir den Bernd Bequem. Da geht es um Komfort, um Luxus, um Einfachheit. Das war der das SUV kauft, damit er eben leichter seinen Püppis da auf die Hintersteuer bewegen kann. Dann hätten wir als drittes Frieda Freude. Frieda Freude ist diejenige, die will Spaß haben. Spaß und Liebe ist das, was bei ihr im Hintergrund passiert. Also sich selbst und anderen Spaß und Liebe zuteil werden lassen. Das ist das, was sie dort antreibt. Dann haben wir noch im Hinterkopf den Sigi Sorgenvoll. Auch da ist relativ einfach, worum es geht. Genau, ne? Ich brauche den Panzer um mich rum. Ne? Ist ganz logisch. Und zu guter Letzt haben wir dann unseren guten Freund Ernst Exklusiv. Ne?
Ich habe das tollste Teil.
Exakt, das ist der mit dem Champagner in der Hand und der Rolex als Armbanduhr, der ja eben dem besonders wichtig ist, wie sein Status und sein Image so am Start ist.
Also auch alles natürlich sehr klischeehaft, aber das sind genau diese Bilder, die uns relativ schnell helfen, nämlich genau das nachher in unserem Gegenüber auch zu erkennen.
Ganz genau. Also es geht nicht darum, sich über die Typen lustig zu machen, sondern es geht darum, quasi für sich selbst einen relativ schnellen und einfachen Zugang zu finden, um zu sagen, okay, was glaube ich denn gerade bei meinem Gegenüber erkennen zu können, welche dieser fünf Stimmen, diese fünf Charaktere, stimmt ja nicht, dieser Motive, dieser fiktiven Person ist denn da jetzt besonders laut in dessen Kopf.
Und wenn wir von diesen Kundentypen sprechen, dann B2B-Bereich, da sind das die gleichen Kundentypen, aber haben sie dort die gleiche Bedeutung? Verändert sich was zu B2C oder bleibt es gleich?
Im Grunde sind diese fünf Kaufmotive, über die wir sprechen, sind im Grunde die emotionalen Knöpfe, die ich bei meinem Gegenüber drücken muss, damit ich den nicht über den Tisch ziehen muss, sondern der ganz freiwillig über den Tisch springt sozusagen. Und diese Emotionen spielen überhaupt gar keine Rolle, ob wir über B2B oder B2C oder welche Situation auch immer sprechen. Diese Kaufmotive sind, weil sie eben Emotionen beschreiben, immer die gleichen. Aber im B2B-Bereich haben wir immer die Herausforderung, dass eben verschiedene Rollen sich auch tatsächlich auf verschiedene Personen quasi verteilen können. Und im Grunde muss ich mir überlegen, von den Menschen, die mit dem Produkt, was ich verkaufen möchte, in irgendeiner Form zu tun haben, also die Rollen, die sich da auffächern, der Anwender, der Einkäufer, der Geschäftsführer, der Kontaktmann. Also ne, es gibt ja verschiedene Rollen in diesem Spiel, in Anführungsstrichen. Jeder von denen hat womöglich ein unterschiedliches Kaufmotiv im Kopf, eine unterschiedliche Stimme, die besonders laut schreit. Und die muss ich halt eben bestmöglich bedienen, damit derjenige an seiner Stelle zufrieden ist. Spontan könnte man denken, dass der Geschäftsführer womöglich der Ernst Exklusiv ist und der Chefeinkäufer ist die Petra Profit und der Anwender ist der Bernd Bequem. Ja, das könnte alles sein, muss aber nicht.
Das Wichtige ist ja genau das, nämlich, dass am Ende in so einer Verkaufspräsentation auch jeder seine Story bekommt und jeder seine Geschichte bekommt und sich wiederfindet. Und dann sind es halt Nuancen, natürlich unterschiedliche Geschichten, indem sie sich wiederfinden, während ich ja bei B2C nur diese eine Geschichte dem einen Menschen erzählen muss.
Um so ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, wie das funktioniert, empfehle ich immer, schaut euch mal Fernsehwerbung an. In der Fernsehwerbung kann man an vielen, vielen Stellen ziemlich genau erkennen, welcher dieser Kaufmotive eigentlich durch die Fernsehwerbung emotional berührt werden soll. Ne? Also sind es irgendwelche Bilder, wo jemand besonders cool oder zu einer besonderen Gruppe dazugehört? Ist es etwas, wo jemand anderem einen Gefallen tut? Ist es etwas, wo es darum geht, Kohle zu sparen? Man kann relativ klar erkennen, um was es geht.
Jetzt haben wir festgestellt, es gibt unterschiedliche Motive und Kundentypen. Wie finde ich denn jetzt heraus, wer da gegenüber welcher Kundentyp überhaupt ist? Und was mache ich dann jetzt damit mit dieser Erkenntnis?
Bestimmt hast du schon mal den Satz oder die Aufforderung gehört, dass man im Verkauf die Sprache des Kunden sprechen muss.
Mhm. Wie nennen
wir die? Ich nenne sie mal kundisch.
Okay.
Also wir müssen irgendwie kundisch sprechen. Und was heißt das? Das heißt im Grunde, ich muss in der Bedarfsanalyse genau zuhören, natürlich, was dem Kunden wichtig ist. Ja, aber ich muss eben auch schon in der Bedarfsanalyse an der Art und Weise, wie er seine Bilder, seine Punkte, seine Bedarfe, wie der die alle quasi formuliert, muss ich einfach zuhören, welches der Kaufmotive ihm wichtig ist, denn er wird von diesen Kaufmotiven sprechen. Also, wenn jemandem das Beispiel, zum Beispiel das Thema Sicherheit besonders wichtig ist, dann werden die Themen, über die wir in der Bedarfsanalyse sprechen, werden mit dem Thema Sicherheit zu tun haben oder sie werden von Begrifflichkeiten, von Punkten rund um das Thema Sicherheit dominiert werden und das muss ich eben aufnehmen und quasi für mich zusammenfassen.
Naja, ich muss gestehen, in meinen Verkaufsgesprächen spreche ich häufig davon, dass es nicht zu teuer sein soll. Bitte günstig, gibt's da noch was am Preis und so weiter. Also klar.
Und das Gute ist, der Kunde, der quasi von einem bestimmten Kaufmotiv angetrieben wird, der spricht gerne in bestimmten Worten und Formulierungen und der hört gerne diese Worte und Formulierungen. Also wenn jemand viel über Sicherheitsbedürfnis, Vermeiden von Risiken, dann hört er eben nachher gerne in dem Moment, wo ich dann quasi mein Bild ihm zurückgebe, indem ich ihm erkläre, warum ich die richtige Lösung für ihn habe, dann hört er eben ganz gerne auch genau diese Begriffe und diese Worte, die er eben selber am Anfang benutzt hat. Das, glaube ich, ist damit gemeint, wenn man sagt, sprich die Sprache des Kunden. Verwende die Sprachbilder, die der Kunde passend zu seinem Kaufmotiv verwendet. Nimm die auf, verstehe sie und verwende sie später in deiner Präsentation. Das wäre im Grunde zusammengefasst der Hack, über den wir heute sprechen.
Ja, und es ist natürlich auch so, das hattest du ja eben auch schon mal gesagt, da sind natürlich verschiedene Motive. Ich habe ja auch gesagt, das Auto soll schön sein und so weiter. Am besten und am einfachsten ist es so kurz zu hören, welches Kaufmotiv ist eigentlich das lauteste? Was schreit da eigentlich am meisten? Weil wir können am Ende ja nicht alles abdecken, aber wenn wir können das, was wir am lautesten gehört haben, auf jeden Fall abdecken. Und du sprichst gerade schon von unserem Sales Hack. Und das ist super, ne? Weil wir haben ja ein Goodie gemacht. Das ist nämlich das Wörterbuch Kundisch Deutsch, Deutsch Kundisch. Was finden wir denn jetzt da drin?
Naja, also, wir haben uns viele Gedanken gemacht rund um diese dominanten Kaufmotive, diese in Anführungsstrichen Kundentypen, die wir euch vorgestellt haben und haben gesagt, okay, also wenn es eben Worte, Begrifflichkeiten, Formulierungen, manchmal sind es ja auch mehr als nur ein Wort, also Formulierungen gibt, die der cool findet, dann gibt es übrigens auch genauso Formulierungen und Begriffe, auf die derjenige allergisch reagiert. Mhm. Also etwas, wo du weißt, alles klar, eine Petra Profit, die findet super, wenn sie irgendwann irgendwas profitieren kann, wenn sie irgendwo Kohle mitmacht, wenn sie irgendwo gewinnen, Schnapper machen kann. Das sind alles Dinge, die findet die super. Aber Dinge, es gibt eben auch ein paar Dinge, die will sie eben nicht hören. Ja, da reagiert sie halt eben allergisch drauf. Die findet sie ganz schlimm.
Wollen wir es mal durchspielen?
Ja,
also lass uns mal mit Petra Profit anfangen. Du sagst jetzt mal, was findet die super?
Also ich würde sagen, super findet die Begrifflichkeiten wie günstig. Die mag es, wenn ich hier aufzeigen kann, wo es eine Rendite gibt. Und ich glaube, sie mag es auch, wenn es schnell geht. Vor allem, wenn ich ihr noch erkläre, dass Zeit eben ja auch Geld ist. Und deswegen findet die es super, wenn es eine schnelle Entscheidung gibt.
Nicht hören will sie wahrscheinlich, aber da bin ich mir sehr sicher. Das verursacht noch Zusatzkosten, die kommen da auf sie zu. Oder das hat einen relativ hohen Wertverlust, wenn sie mit dem Auto hier von dem Hof runterfahren. Oder das Ganze ist langwierig, ne? Zeit ist Geld.
Lass uns mal überlegen, was könnte denn bei Bernd bequem, was könnte der denn hören wollen?
Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der das toll findet, wenn ich sage, das ist recht einfach. Es ist mega gemütlich, es ist unkompliziert, vielleicht auch all-inclusive.
Super, da muss man sich nicht mehr entscheiden danach. Einmal entscheiden danach, alles easy, super. Was will der nicht hören? Der will wahrscheinlich nicht hören, dass irgendetwas mega umständlich ist oder total anstrengend oder das Auto ist total wartungsintensiv. Ne? Oh Gott, da wartet eine Menge Arbeit auf mich.
Okay, was machen wir mit Frieda Freude? Sag mal, was möchte die denn jetzt hören von dir?
Ja, Frieda Freude, die will hören, dass etwas Spaß macht, aber dadurch, dass es ja darum geht, dass sie sich und anderen Liebe und Spaß schenken möchte, möchte sie auch durchaus etwas als großzügig möchte sie sich empfinden können, wenn sie sich für etwas entscheidet. Und es wäre gut, wenn es für alle was dabei wäre, ne? Wenn alle sich da irgendwie wiederfinden würden.
Ja, und deswegen möchte sie nicht hören, das ist jetzt nur für dich alleine was Gutes oder es ist gerade mal ausreichend oder vielleicht auch langweilig. Also das sind so Begrifflichkeiten, damit kann sie dann so gar nichts anführen. Jetzt stell mir vor, du würdest mit Sigi sorgenvoll richtig reden. Was würdest du ihm sagen, wenn du ihm jetzt das Auto verkaufst? Was müssten die Botschaften sein?
Also das Gute ist ja, ne, dieses, wenn ich weiß, auf welche Begrifflichkeiten, Worte, Formulierungen jemand positiv reagiert und wogegen er allergisch ist, könnte ich es ja zum Beispiel anwenden, indem ich ihm erkläre, wie das bisher mit seinem Auto gewesen ist oder warum eine bestimmte Lösung nicht die richtige Lösung für sie ist und warum die Lösung, die ich ihm verkaufen möchte, genau die richtige ist. Ne? Also ich könnte ihm zum Beispiel, wenn ich ihm einen Diesel verkaufen möchte, würde ich ihm erklären, dass das E-Auto ja, also ne, dass das ja noch gar nicht ausgereift ist, dass er vielleicht dann noch ein Versuchskaninchen ist, dass er ein hohes Risiko hat, dass womöglich die Reichweite eben doch bei ihm nicht ausreicht. Während bei unserem Produkt, da kann ich ihm eine Garantie geben, das ist der erprobte, bewährte Dieselmotor, der über Jahrzehnte getestet ist. Ja, und ich glaube, da merkt man schon so ein Stückchen, ne, an den Gefühl, also unabhängig jetzt, ob das stimmt oder nicht, ja, aber an dem Gefühl, was ich erzeuge, wie es funktionieren könnte. Wie würdest du das denn mit Ernst exklusiv machen?
Naja, ich glaube, dem würde ich bestenfalls erstmal nicht sagen, dass das ein Auto für jedermann ist und dass das irgendwie standardmäßig drin ist, das hat auch jeder. Sondern ich würde sagen, hey, das Auto ist, du bist der Erste, der dieses Auto fährt, du bist damit deiner Zeit voraus und das ist ein exklusives Feature, was dieses Auto hat. Und ich will gar nicht wissen, was deine Kumpels dazu sagen, wenn du vor dem Golfclub mit der Karre vorfährst.
Naja, und ich meine, dann hast du im Grunde schon genau die Geschichte, wo du gar nicht mehr viel mehr zu sagen musst, sondern Ernst exklusiv genau spüren kann, wie das so funktioniert und weshalb das richtige Auto oder das richtige Produkt für ihn ist.
Und weshalb Geschichten so wichtig sind, das könnt ihr in unserer vorherigen Folge auch hören. Okay, bevor wir jetzt noch mehr Geschichten erzählen, Jan, was machen wir? Wie machen wir das Ende? Wollen wir jetzt uns exklusiv verabschieden oder machen wir ein freudiges Ende oder eher so ein sparsames? Oder was hältst du von einem entspannten oder sogar sorgenfreien Ende?
Ich sage ganz schnell Tschüss.
Ich sag auch Tschüss und frag mich gerade, gibt's auch Janisch?